Deutschlandfunk Kultur.
Herzlich willkommen zum Literarischen Quartett. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Über keinen Roman wird derzeit so lebhaft gestritten wie über Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Die einen sehen in dem Buch eine völlig misslungene Magda Goebbels-Schmonzette, die anderen einen Kandidaten für den Deutschen Buchpreis. Ich bin gespannt, was wir gleich in dem Buch entdecken. Deutschland 2033. Stellen Sie sich vor, Ihre Firma schickt Sie mit Mitte, Ende 40 in den Ruhestand und dies auf allerhöchstem Niveau. Sie bekommen ein schickes Smart Home mitten im brandenburgischen Wald. Die KI befüllt den Weinkühlschrank passend zu Ihren Vorlieben. Von kaltgestellten Hightech-Hipstern erzählt Alexander Schimmelbusch in seinem Roman Karma. Spanien 1558. Was macht ein Kaiser, wenn er merkt, dass er keine Lust mehr aufs Kaisersein hat? Er zieht sich ins Kloster zurück. Und was macht er, wenn er merkt, dass er auch dort keine Antworten auf seine letzten Fragen findet? Er setzt sich aufs Maultier und reitet heimlich davon. Karl der Fünfte heißt der Kaiser, der es noch mal wissen will. Und Reise nach Laredo heißt der neue Roman von Arno Geiger. Nächsten Monat findet in Frankfurt am Main die Buchmesse statt. Gastland ist in diesem Jahr Italien und im Vorfeld gab es ja einigen Wirbel um die Frage, wer bei der offiziellen italienischen Delegation dabei ist und wer nicht. Mit dabei ist Francesca Melandri, eine der wichtigsten italienischen Autorinnen der Gegenwart. Ihr jüngstes Buch Kalte Füße erscheint in den nächsten Tagen auch hierzulande. Und darin geht die Autorin der quälenden Frage nach, was wir Kinder des westeuropäischen Friedens eigentlich vom Krieg verstehen können. Und los geht's, heute mit Jakob Augstein, Iris Radisch und Philipp Tingler. Schön, dass Sie alle da sind. Und ich würde sagen, wir fangen mit Francesca Melandri an. Bitte, Frau Radisch.
Ja, Francesca Melandri, die kennt man in Deutschland eigentlich schon. Sie ist vor 6 Jahren mit einem Roman bekannt geworden, der hieß Alle außer mir. Und der hatte auch schon die Qualität, die ich auch in diesem Buch Kalte Füße wiedersehe. Der hat nämlich Familiengeschichte unglaublich gut verschränkt mit Zeitgeschichte. Also das ist wirklich das, was sie meiner Ansicht nach besonders gut kann. Nun muss man hier ganz klar sagen, das ist jetzt kein Roman. Ist ja etwas, was man ganz schwer klassifizieren kann als Genre. Sachbuch ist es meiner Ansicht nach ganz sicher auch nicht. Es ist formal, kann man sagen, Brief an einen Vater. Das kennt man ja aus der Literatur durchaus von Kafka, also Brief an einen Vater, erstmal ein eingeführtes literarisches Genre. Ihr Vater, Francesco Melandri, war Journalist. Und war, das ist ganz wichtig, im Russlandfeldzug im Zweiten Weltkrieg, nämlich bei den sogenannten Alpini, und war also auf der Seite der Faschisten jemand, der in die Ukraine einmarschiert ist und darüber dann auch Bücher geschrieben hat. Und mit diesem Vater setzt sich Francesca Melandri in dem Buch intensiv auseinander, mit dem, was er getan hat, mit seinen Büchern, die er hinterher über den Zweiten Weltkrieg, über seine Rolle im Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Und natürlich auch mit der Gegenwart. Nämlich das ist das, was sie, wie ich glaube, so fassungslos macht, dass jetzt dieselben Orte, dieselben Kriegsschauplätze, die sie aus den Büchern und aus den Erzählungen ihres Vaters ja kennt, die in der Ukraine liegen, dass da jetzt wieder Krieg ist. Und diese Umkehr, sie sagt, dieses Spiegellabyrinth der Geschichte, das ist für sie wirklich eine emotionale Herausforderung. Das macht dieses Buch auch, wie ich finde, wirklich sehr existenziell. Das ist etwas, was sie zutiefst umtreibt. Also diese Wiederkehr der Geschichte, die sich für sie in einer gewissen Weise, sagt sie, das 20. Jahrhundert kommt zu uns zurück.
Ich kann dem sehr zustimmen. Also ich würde auch sagen, ich habe lange kein Buch mehr gelesen, das so vibriert. Also wo ich die Notwendigkeit, warum ein Autor oder in dem Fall eine Autorin das Buch schreiben muss, so klar spüre. Und Sie haben es ja schon gesagt, also das geht sehr stark um den aktuellen Ukraine-Krieg und um das, was die Achsenmächte, also auch die italienischen Truppen in der Ukraine angerichtet haben in den 1940er Jahren. Es ist aber natürlich, geht es weit darüber hinaus. Also für mich stellt das in erster Linie die Frage, also sie spricht von der Pax Europae, also die friedliche europäische Nachkriegsordnung, die ja, das muss man immer sagen, eben auch nur eine also politisch westeuropäische Nachkriegsordnung des Friedens war und dass wir überhaupt keine Ahnung eigentlich haben, wie wir damit umgehen sollen. Und für mich ist das auch ein Versuch, diesen Selbstherrlichkeitsgestus, den jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Generation, aber die so ein bisschen älter waren, die berühmten 68er, die ihre Eltern vermeintlich zur Rede gestellt haben. Und sie schreibt sehr, sehr genau darüber, dass vielleicht diese Gespräche auch gar nicht richtig gehen. Und nicht nur, weil sie von den Familienlegenden, Vati erzählt vom Krieg, und zwar nur das, was er gerne erzählen will, wie es in seiner Sicht sich darstellt, sondern weil, also es geht auf was ganz Schlichtes, weil ein Mensch, der Krieg nie erlebt hat, der einfach nur im Frieden und vergleichsweise Wohlstand groß geworden ist, der weiß gar nicht, was Hunger ist. Also sie hat ein tolles Kapitel, wo sie sagt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was Brot ist. Wir verstehen noch nicht mal das Wort Brot.
Ja, wissen Sie, dass Helmut Schmidt angeblich in Redaktionskonferenzen der Zeit Leute immer gefragt hat, haben Sie eigentlich gedient? Weil er wissen wollte, mit wem er redet und ob der Mensch, mit dem er redet, eigentlich die ganzen Härten des Lebens und des Krieges kennt und so. Früher hat man diesen Satz so ein bisschen belustigt zitiert und gesagt, naja und so, jetzt sind wir eigentlich wieder so weit, dass jemand uns die Schrecken des Krieges nahe bringen will, aber das auf eine Art und Weise macht. Also ich fand das Buch nicht gut, ich fand es keine Literatur, ich fand es auch nicht innerlich, ich find's, wenn Sie nach der Form fragen, ich finde es ein Pamphlet. Es ist eigentlich ein ukrainisches Pamphlet sozusagen für die Bewaffnung der Ukraine und dass wir denen alle noch viel mehr helfen müssen. Und es versucht, sich dem Krieg zu nähern, ohne dass, aber das ist eine Behauptung. Sie sagt, ich will den Krieg verstehen, in Wahrheit will sie aber gar nicht den Krieg verstehen. Denn wenn sie das wirklich wollen würde, müsste sie erkennen, dass der Krieg alle Leute korrumpiert und beschädigt und verletzt, die sich damit beschäftigen, egal ob als Angegriffene oder als Verteidiger. Das heißt, was mir hier fehlt, weil das Thema ist ja ein tolles, was mir fehlt, ist der Abstand.
Aber das erkennt sie ja, Herr Augstein.
Ich
möchte gern lebhaft widersprechen. Ich finde, dieses Buch ist, obwohl es so persönlich beinahe privat anmutet, exzellent komponiert. Und sie arbeitet mit einem Prinzip der Verknüpfung zwischen dieser privatesten Betroffenheit über den Vater und dem welthistorischen Horizont, und sie arbeitet auch mit einer Verknüpfung zwischen heute und gestern. Und ein wichtiges Mittel, und da komme ich direkt zu dem, was Sie gesagt haben, ist, dass der Paradoxie, also in Bezug auf den Vater zum Beispiel, gibt es diesen Bekannten, der sagt, ja, das war ein anständiger Faschist. Das spiegelt ja das ganze ambivalente Verhältnis, was sie auch zu ihrem Vater hat. Das ist ja kein unkritisches Buch hier dem Vater gegenüber. Und dann äußert sie sich, Thea Dorn hat es angedeutet, auf einer allgemeinen Ebene, wie ich finde, sehr scharfsinnig, zum Beispiel über die Frage, was ist eigentlich Glück? Das ist nichts als ein obszöner Zufall in dieser Katastrophe des Krieges, die Scham hinterlässt, diese Katastrophe und dieses Glück, das Gefühl, Glück gehabt zu haben, hinterlässt Scham bei den Betroffenen. Und sie verbindet das mit dem Begriff auch der Schuld. Wer trägt eigentlich welche Schuld? Und sie arbeitet so genau in der Analyse von Begriffen, auch in der Analyse dieser ständigen Ambivalenz, der genau das, was Sie gesagt haben, erkennt sie ja, das ist ein Leitmotiv des Buches, dass der Krieg alle Leute beschädigt. Sie redet darüber, was wird eigentlich erzählt, was wird nicht erzählt. In Italien gibt es zwei Erzählungen über den Krieg, das ist dieser Russlandrückzug und die Resistenza, der Widerstand, und sonst wird nichts erzählt. Und auch, was erzählt der Vater, was erzählt er nicht, ohne dass sie sozusagen moralisch darüber urteilt. Sie konstatiert es zunächst mal, analysiert es und dann noch zum Schluss kommt sie, wie ich finde, in einem sehr gelungenen formalen Bogen auf diese kalten Füße zurück, indem sie die buchstäblich kalten Füße des Vaters bei dieser Flucht jetzt als Metapher benutzt, die es im Englischen und im Deutschen, im Italienischen offenbar nicht gibt, und sagt, völlig zu Recht, meines Erachtens, Europa hat kalte Füße vor seiner Aufgabe, die Freiheit zu verteidigen.
Sie sagt, in der Ukraine sind die Begriffe Vaterland, Nation, Ehre, Opfermut, Heldentum und Ruhm nicht veraltet. Und sie sagt, in aller Offenheit für die Desillusionierten, die Wohlbehüteten und Müden, also für uns alle, gibt es nichts Irritierenderes als Helden. Was ihr sozusagen passiert ist bei der Beschäftigung mit dem Stoff, ist, dass sie sich selber hat anstecken lassen. Und
wovon?
Ich glaube, von der Erotik des Krieges.
Nein!
Also, ganz absurd. Herr Augstein, was ist das für eine
Aber das ist ganz kurz. Nochmal, sie lobt die Worte Opfermut, Heldentum und Ruhm. Sie findet, das sind positive, tolle Worte, die wir eigentlich, die uns abhanden gekommen sind und die Ukrainer jetzt neu für sich gewonnen haben. Und sie sagt, wir sind die Müden. Wenn wir die Müden sind, sind wir die Müden. Das können Sie jetzt nicht anders verstehen. Das steht hier einfach. Sie können ja sagen, Sie können...
Ich glaube, ganz wichtig ist, sich noch mal vor Augen zu halten, dass sie sagt, diese blutigen Fetzen des 20. Jahrhunderts, also der Krieg unserer Väter und auch unser Väter, ja, kommt jetzt zurück und der kommt aber vor allen Dingen zurück in unsere Angst, in unsere Nervenbahn, in unsere Albträume, in unsere Fantasie. Es geht nicht darum, dass wir wieder Kriegstrommeln schlagen. Es ist ein Buch über Gefühle und es ist auch ein Buch über Leid. Das ist ganz wichtig, dass sie sagt, es geht darum zu sehen, hier leiden Menschen, hier leiden Körper und zwar auf beiden Seiten. Sie sagen, das sei ein ukrainisches, was haben Sie gesagt, Pamphlet, Manifest, irgendwie sowas?
Propaganda,
ja. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Weil sie schreibt ja auch, sie schreibt davon, von dem Maschinenfutter der armen sibirischen Jungs, die da ins Feld gehen. Sie ist mit den Leidenden, sie ist mit den, ja, mit den Leidtragenden, die für irgendwelche Ideen, also, die für irgendwelche Geostrategien hier durch die Geschichte gescheut.
Sie hat kein Verständnis für die Deserteure.
Sie konstatiert eine Überforderung, das stimmt.
Moment.
Also aber das gehört ja zum Bild.
Aber sie, also sie ist politisch, wenn ich das versuche, jetzt einmal ein bisschen zu sortieren. Also ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist nicht aus einer Äquidistanz geschrieben, dieses Buch. Also man spürt sehr, sehr klar, auf welcher Seite in diesem Konflikt Francesca Melandri Position bezieht.
So schwierig ist das ja auch
und
nicht.
Und das ist, ich will das jetzt erstmal versuchen, möglichst neutral zu beschreiben. Also Francesca Melandri steht ganz klar auf der ukrainischen Seite. Ich würde aber dennoch sagen, dass die, also ich verstehe, dass man bei diesem Buch erstmal Aversionen kriegt, wenn man das politisch anders sieht, weil das Buch ist nicht neutral. Aber ich finde, die große Qualität ist, dass sie schon das, was sie selber als ihr literarisches Programm formuliert, nämlich eine radikale Empathie für das, was da passiert und nicht das grauenvolle Geschehen des Krieges hinter Begriffen verkleistern. Dann, also, wo ich natürlich auch an das denken musste, was in Gaza und Israel passiert. Also wenn Menschen auf die Idee kommen, Vergewaltigungen tausendfache, das Brechen von Beckenknochen von Frauen als antikolonialen Befreiungskrieg zu titulieren, ja, was ja geschehen ist nach dem 7. Oktober letztes Jahr. Dagegen ist das ein, und deshalb ist es für mich auch Literatur, Herr Augstein, weil das ist kein, das ist eben, es hat teilweise pamphletistische Züge, da gebe ich Ihnen recht, und das sind aus meiner Sicht auch nicht unbedingt die stärksten Passagen des Buchs. Aber es ist sehr getragen von einem sich wirklich versuchen, dem, was nicht sprechen kann, wirklich diesen brechenden, geschundenen Körpern eine Sprache zu geben.
Und dem Vater gegenüber ist es ja auch durch und durch ambivalent. Das macht es, ist ja auch eine literarische Qualität. Aber das hat ja gar keinen Verteidigungscharakter dem Vater gegenüber, sondern das ist eine sehr differenzierte, auch in die eigene Befangenheit artikulierende Auseinandersetzung mit dem Vater. Das also hat nur Pamphletcharakter.
Sie schreibt an irgendeiner Stelle, wir müssen uns die Frage stellen, was wir tun würden. Und dann schreibt sie die verschiedenen, sind wir Mitläufer, sind wir Täter, gehen wir kämpfen und so. Die eine Variante, die, wo meine erste Antwort wäre, wäre, abhauen, die kommt bei ihr gar nicht vor. Und deshalb, sie hat auch was gegen die Deserteure. Sie findet sozusagen die Leute, die kämpfen, bewundert sie mehr als die Leute, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das geht mir zum Beispiel ganz anders. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich in der Situation wäre, würde ich einfach versuchen, abzuhauen.
Ja, aber das ist doch...
Aber nein, Moment mal, wir sind hier literarisches
genau.
Quartett. Wir sollten doch bitte versuchen, über die literarischen... Also das ist ja eine verdammt existenzielle, weltanschauliche Frage. Und das ist natürlich ihr allerbestes Recht, da eine andere Meinung zu haben.
Die Frage
aber
ist ermöglicht
das
der Text
ja nicht
die literarische
Qualität dieses Buchs.
Ich glaube, dass wenn Sie
es ist halt gar keine Literatur für mich. Ganz
aber kurz. Warum
ich habe das Buch nicht als Literatur wahrgenommen.
Also solche Szenen, ich wenn finde, die beschreibt, wie sie zum Beispiel in drei Szenen, die wunderbar literarisch, wo sie ihren Vater gefragt hat, Vater oder Papa, hast du im Krieg mal getötet? Und der Vater sagt, ja, als ich Hunger hatte, habe ich einen Vogel.
Das ist die
das
einzig
wird
wirklich
einmal
schöne Szene.
Erzählt als Kind. Ja. Danach sagt das Kind, ich habe mich bei Papa eingekuschelt. Dann fragt Teenager Francesca dasselbe. Teenager rennt türknallend, also im 68er-Gestus, und sagt, ich glaube dir nicht, du lügst. Die ältere Francesca fragt den greisen Vater, der kaum noch die Treppe hochkommt, nochmal. Und sie schämt sich für die Frage. Ich finde, allein in dieser Szene ist so viel. Das ist doch, also wenn das nicht Literatur ist,
das
weiß ich nicht, was Literatur ist.
Das ist die schönste Stelle im ganzen Buch. Da bin ich völlig ihrer Meinung.
Ja, wenn man was stark machen will, nimmt man auch das Schönste.
Ja,
das
ist gut. Das ist gut.
Ja, kommen wir zum nächsten Buch. Und wir bleiben in gewisser Weise bei Krieg und was er bedeutet. Nora Bosson, Reichskanzlerplatz. Die Handlung setzt ein in den frühen Jahren der Weimarer Republik. Die Hauptfigur, der Ich-Erzähler, ist ein Hans Kesselbach, ein Schüler aus einem preußischen Militärhaushalt, der aber auch erstaunlich behütet und quasi fast friedlich, also gar nicht das, was man erwartet, das strenge Untertanentum, sondern fast ein behütetes Kind. Der verliebt sich in seinen neuen Mitschüler Helmut. Der wiederum stammt aus der reichen industriellen Familie Quandt. Und dieser Helmut will von dem verliebten Hans aber eigentlich nicht wirklich was wissen, denn er betet seine junge, frisch in die Familie gekommene Stiefmutter Magda an. Und anscheinend fangen die beiden auch tatsächlich eine Affäre an, weil Magda, die fast als so eine Art It-Girl der Weimarer Republik eingeführt wird, langweilt sich schnell mit dem alten Quandt und dieser Helmut stirbt ganz jung. Und in so einer Art erotischer Übersprungshandlung beginnt also der homosexuelle Ich-Erzähler Hans Kesselbrach nun eine Affäre mit jener Magda, die ungefähr bis zu jener Zeit geht, als ein gewisser Josef Goebbels auftaucht, den Magda heiraten wird. Und man könnte sagen, the rest is history. So, auf dieses Buch wurde ja nun in den vergangenen Wochen und Monaten seit Erscheinen erheblich eingedroschen im Feuilleton. Da war vom Gefrierfach die Rede und vom raunend vereinfachenden Ton. Ich glaube, und vor allem, dass es misslungen sei als Magda Goebbels Roman. Ich glaube, wer das schreibt, hat den Witz an diesem Roman verkannt. Es ist kein Magda Goebbels Roman. Sie ist ganz klar nicht die Hauptfigur. Die Hauptfigur ist dieser Hans Kesselbrach. Und was ich an diesem Buch so faszinierend finde und weshalb ich es mitgebracht habe, also es ist ein Buch, das bleibt streng in der Zeit. Die Handlung endet 1944. Und trotzdem musste ich bei jedem Kapitel, bei jeder Seite an heute denken. Ich dachte, dieser Hans Kesselbrach ist ein Kind unserer Zeit, das sind wir. Und es ist ein Buch darüber, wo man gar nicht richtig merkt, wo die Abzweigung verpasst wurde, diese viel bescholtene Demokratie zu retten. Es erzählt von der kleinen Kälte im Alltag, die ein dann plötzlich, also der ist ja, also da können wir aber noch gleich drüber reden, es werden uns verschiedene Arten von Opportunismus in diesem Buch vorgeführt. Und was man auch lernt, der verachtet die Nazis und trotzdem macht er irgendwie so eine mittlere Karriere im Auswärtigen Dienst dann, das mit Verachtung allein ist, das ist kein Antifaschismus. Und ich musste also bei diesem Buch, bei der Lektüre, obwohl es wirklich überhaupt keine blöden Parallelen in die Gegenwart zieht, musste ich ständig an heute denken.
Ich bin froh, dass Sie gleich gesagt haben, dass es kein Magda Goebbels Roman ist. Denn das ist auch das, was ich gedacht habe, als ich es gelesen habe und dann die Rezensionen wahrgenommen habe. Ich verstehe gar nicht, wie man das so missverstehen kann. Und ich habe sogar gelesen, dass offensichtlich Nora Bosson einen anderen Romanplan hatte, den sie dann unterwegs verloren hat. Und dann wurde es ihr ein Buch über diese Nebenfigur Hans. Das habe ich überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Der Mann ist die Hauptfigur. Es ist auch keine Goebbels-Biografie oder irgend sowas, sondern es ist eine Geschichte aus den 20er, 30er Jahren in Deutschland. Und als solches fand ich es wahnsinnig spannend. Also ich habe es überhaupt nicht bereut, das Buch gelesen zu haben. Ich fand es teilweise etwas unterkomplex, wenn ich das so sagen darf. Manchmal etwas volkshochschulmäßig noch so zusammengefasst, dass der Leser, auch der Flüchtige, bloß nicht vergisst, sozusagen, was er jeweils denken soll. Aber das ist vielleicht eine Petitessenkritik. Meine eigentliche Kritik an dem Buch, und obwohl ich das Buch mochte, würde ich sie trotzdem gerne äußern, ist, ich fand diese Hauptfigur nicht so komplett schlüssig. Denn dieser Mann nimmt in einer Detailtreue und Feinheit und Genauigkeit und Sensibilität wahr, was um ihn herum geschieht. Aber es löst bei ihm überhaupt nichts aus. Und das glaube ich dann doch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute Mitläufer sind, Mittäter. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das heute sind, die wir alles grauen miterleben und so weiter. Aber in uns allen löst es doch eine Menge mehr aus, als sie ihrer Hauptfigur hier zumutet. Und das wäre mein einziges Desiderat. Warum hat sie diesen Menschen nicht etwas mehr empfinden lassen im Angesicht des Grauens, was ihn umgibt und von dem er ja Kenntnis hatte, denn er ist im Auswärtigen Amt, muss man sagen. Das heißt, er wusste mehr über das, was passiert, als der normale Durchschnittsdeutsche.
Aber dieser Aspekt der Unterkomplexität ist etwas, womit Sie diese Frage eigentlich für meine Begriffe schon beantwortet haben. Ich habe auch unterkomplex in meinen Notizen. Mich stört zum Beispiel nicht, dass diese Figur der Magda unterkomplex erscheint, weil sie unterkomplex war. Magda Goebbels war nicht dumm, aber ein schlichter Charakter, der sozusagen Weltbezug immer nur in Kategorie des eigenen Vorteils bemessen konnte. Und es gibt unterkomplexe Leute. Und die Existenz unterkomplexer Leute ist auch ein Grund, warum der Nationalsozialismus den Erfolg hatte, den er hatte. Also ich finde, dieser Aspekt der Unterkomplexität ist als literarische Methode bei der Figur der Magda für mich eigentlich eher stimmig. Bei der Figur, da stimme ich Ihnen zu, bei der Figur des Erzählers sehe ich das Problem, dass wir andauernd auf ein anderes küchenpsychologisches, psychologisierendes Niveau gehoben werden, wo dann so Sätze wirklich im Text stehen wie, ja, wir alle wollten geliebt werden, wir alle wollten betrogen werden, wir waren alle auf der Suche nach einer großen Idee.
Das ist aber eine sehr freie Paraphrase.
Das sind total wörtliche Paraphrasen, die ich hier auf meinen kleinen Zettel habe. Es ist wirklich so, dass ich dachte, das Buch tut sich keinen Gefallen mit diesen Ausfällen in das wirklich Triviale. Und besonders, will ich nur noch sagen, bemerkenswert ist es, dass es auch eine viel feinere Psychologie Theorie im Buch gibt. Wenn es so Szenen gibt wie lautlos verließ Frau Quandt damals noch den Raum, selbst ihr Kleid wagte es nicht zu knistern. Ist das unendlich viel besser als sowas?
Also ich möchte allen Herrschaften hier widersprechen, dass das kein Magda Goebbels-Roman ist.
Ich habe nicht gesagt, dass das kein Magda Goebbels-Roman ist. Das haben die beiden hier gesagt.
Das finde ich nun wirklich eine sehr weitreichende Missinterpretation dieses Romans. Und dieser Herr Kesselbach, das ist der Erzähler. Das ist nicht unbedingt die Hauptfigur. Das ist der, durch dessen Prisma auf diese Täterbiografie geschaut wird. Und das sind ja lauter historisch verbürgte Figuren. Nur der Erzähler selber ist eine ausgesponnene Figur. Es gab diesen Liebhaber wohl, er hieß, glaube ich, eher Fritz, oder man weiß es auch nicht genau. Also jedenfalls das ist die einzig wahrscheinlich fiktive Figur. Alle anderen Figuren gibt es. Also es sind literarische Spekulationen über historische Figuren und weitestgehend ja auch über Täter. Also Magda Goebbels würde ich als eine NS-Täterin bezeichnen. Und die steht nun mal im Zentrum, weil sie hat die Affäre mit dem Erzähler. Und es wird über sie eine Menge erzählt. Und da muss ich nun wirklich sagen, das finde ich dann eben doch dem Buch absolut vorzuwerfen, aus einer sehr wenig scharfsinnigen Perspektive. Nämlich von einem doch sehr beschränkten, sehr einfachen Mitläufer dieses Regimes, der nun das Problem hat, dass er nicht ganz angepasst ist, weil er homosexuell ist. Das ist aber auch sein einziges.
Aber sonst die Figur war schlicht, das ist eben das Problem. Aber die Schlichtheit der Figur.
Was er dann über sie sagt, das ist einfach hanebüchen.
Das ist das, was ich gerade zitiert habe.
Sie ist eine Jungfrau Maria, sie ist eine unpolitische Idealistin. Sie ist auf der Suche nach dem
Ohr. Aber sie ist auch so geheimnisvoll angeblich.
Aber machen wir es uns jetzt nicht zu einfach. Gut. Also ich glaube, das, was Laura Bosson hier anbietet, und da kann man in der Tat darüber diskutieren, ob man das politisch-historisch für triftig hält, ist, also ich glaube, sie führt zwei Typen von Opportunismus vor. Die sind beide, und da haben sie völlig recht, aber das will der Roman erzählen. Das sind beides, das ist ein Spiegelkabinett hohler Existenzen. Das sind beides, die lernen wir beide kennen als eigentlich leere Figuren, die sich in welcher Weise auch immer nach dem Absoluten sehen. Magda Goebbels springt so in dieses Absolute rein.
Die sehen sich
rein.
Nicht nach dem Absoluten.
Natürlich.
Magda Goebbels will ein angenehmes Leben haben und hat keine Sehnsucht nach dem Absoluten. Diese Frau war kein Mysterium.
Sie hatte sich an etwas Größeres gebunden, etwas, das ihre Langeweile endlich durchschlug. Also klar,
das war der Satz. Die wiederholt einfach die Phrasen der Zeit, wenn sie sagt, wir brauchen eine große Idee. Das war ein ganz eindimensionaler Charakter.
Dieser Opportunismus einer Magda Goebbels, die aus ihrer, wie auch immer, Hohlheit der Existenz, und da musste ich schon auch eher teilweise an so Figuren wie Christian Kracht sie für Deutschland, die Bundesrepublik beschreibt. Also sozusagen so hohle Figuren, die sich nach dem großen Kick sehen, nach dem Absoluten, was sie überwältigt. Sie macht das mit Magda Goebbels, also Magda Quandt wird zu Magda Goebbels, und der Ich-Erzähler sieht dieses Grauen eben, hat ja die ganze Zeit ein Gestus tiefer Verachtung.
Man hat das Gefühl, dass
er
kein Gestus tiefer Verachtung hat. Der hat kein Gestus tiefer Verachtung.
Also der sitzt mit ihr in irgendwelchen Absteigen.
Nicht für sie, für die Nazis
umherum. Der sitzt mit ihr in irgendwelchen Absteigen und beschreibt, wie sie ihre Seidenstrümpfe runterlässt. Und man sieht schon die Filmkurbel für Babylon, Berlin. Und alles ist so irgendwie Halbseiden und auch ein bisschen aufregend.
Das sind die Stereotypen-Szenen.
Aber das ist schrecklich.
Das Problem scheint mir eher, dass das Buch geschrieben ist von jemandem mit dem Rückblick, also mit der Kenntnis sozusagen des Grauens, und jeder Leser weiß alles über den Holocaust. Das ist dann immer doof, ein Buch zu schreiben mit Figuren, die das aber so in der Form natürlich nicht alles wussten.
Es ist nur die Metaebene,
die das erzählt. Der rechtfertigt sich ja im Buch. Also der versucht ja nicht das Wissen des
damaligen. Man hat aber hier das Gefühl, dass sie gibt aber ihre Hauptfigur eine ganze Menge Wissen oder so Ahnungen. Er sieht dann immer schon irgendwo so ausgemergelte Figuren und er weiß, da ist irgendeiner im Lager und irgendein Schweizer sagt dann zu ihm, wir wissen doch, wer in den Zügen sitzt und so. Es wird sozusagen dieses Hintergrundraunen sozusagen so, dass wir als Leser von heute das verstehen und die Codes lesen können und sagen, Holocaust und so. Aber diese Figur damals, ehrlich gesagt, verstehen wir nicht so ganz genau.
Aber das ist ja nicht aus der Zeit erzählt. Der sagt ja ständig, oder das geht so, glaube ich, im ersten Drittel los, später habe ich mich natürlich gefragt. Also das ist ja kein Buch, was meinetwegen Martin Walser, ein springender Brunnen, versucht wieder das Kind zu werden, was man damals gewesen ist. Das macht dieses Buch überhaupt nicht. Es wäre auch hoch unplausibel bei dieser Erzählerin.
Ich glaube, ihr macht das unnötig komplex. Die Deutungsebene ist einfach das Problem dieses dieses Buches. Das Problem sind diese trivialen Deutungen,
das Problem ist der Erzähler,
die einfach sagen, ja, das macht ja der Erzähler.
Aber
ich finde, die Magda-Figur ist nicht das Problem, sondern so Deutungen wie...
Dann stelle ich mal eine ganz banale Frage. Was glaubt ihr denn oder was glauben Sie denn, warum Nora Bushong dieses Buch geschrieben hat? Weil sie darauf spekuliert hat, mit Magda Goebbels einen Erfolg zu landen?
Nein, ich finde es gut, dass sie das Buch geschrieben hat und ich kann verstehen, dass sie es geschrieben hat. Deshalb finde ich es ein interessantes, spannendes
Buch. Nein, ich weiß nicht,
wozu sie... Zeitspannend ist.
Ich weiß nicht, wozu sie dieses Buch geschrieben hat.
Dieses Buch wäre total gelungen, wenn diese überflüssige küchenpsychologische Ebene wegfallen würden, wenn man auch einfach nicht die Charaktere auch in ihrer Schlichtheit sich selbst entlarven würde.
Mutiger sein
dieses
ja.
Buch,
und ein bisschen
nein.
weniger,
ja. bisschen weniger Geheimnissen, ein bisschen weniger Mysterium
dieses
Magda
Buch
Goebbels.
Wäre gelungen, wenn das eine interessante Erzählstimme hätte, wenn das einen interessanten Erzähler
aber
hätte.
Ja. Der Erzähler redet
die
oftmals.
Figur,
ja.
Nein, der Erzähler ist vollkommen dumm, klischiert, er hat viele Plattitüden zu sagen,
aber manchmal ist er auch interessant, zum Beispiel in dem Moment, wo er selber antisemitisch wird. Es gibt schon so Augenblicke, wo das eine ambivalente Figur wird, zum Beispiel, wenn er aus Eifersucht, am Anfang wird er eifersüchtig auf den Stiefsohn, der dann mit Magda quasi ausgeht, und dann wird er selber so antisemitisch und sagt, geh doch mit ihr nach Palästina, weil sie diesen jüdischen Stiefvater hatte und so. Und wo er selbst sozusagen aufscheint in seiner Befangenheit und Verstricktheit, da wird diese Stimme für mich interessant. Aber nicht in diesen Erklärungsansätzen.
Sie war wie diese Stadt. Sie wollte geliebt werden. Kinder,
ja,
das ist
ja
ein schlechtes Buch.
Ich habe ja gesagt.
Das ist nur ein schlechtes Buch.
Okay, es ist ein Mittel. Es ist so Mittel.
Es ist Mittel. Die Debatte im Feuilleton war in den vergangenen Wochen. Da kann ich nur sagen, lesen Sie selber und bilden Sie sich eine eigene Meinung. Wir machen weiter mit Arno Geiger.
Das hier ist ein gutes Buch und ich bin froh,
das war schon mal ein schöner
Ihnen das vorstellen, weil ich ganz im Ernst, weil mich dieses Buch glücklich gemacht hat, während ich es gelesen habe, vielleicht nicht für den Rest meines Lebens, aber in der Zeit, in der ich es gelesen habe, es ist anders als die anderen Bücher, die hier liegen, es ist ein feines Buch und ein stilles Buch und ein nachdenkliches, liebenswürdiges, es ist ein altmodisches Buch und das hat mir daran gefallen. Die Reise nach Laredo erzählt die letzte Geschichte aus dem Leben Karl V., ja, das ist der Habsburger Kaiser, der sich mit Martin Luther rumschlagen musste und dann 1556 sein Amt niedergelegt hat, sich in die spanische Einöde zurückgezogen hat, da noch anderthalb Jahre gelebt hat und dann ist er an Malaria gestorben. Und davon handelt dieses Buch, vom Ende eines Lebens. Es beginnt mit einem wirklich ganz, ganz tollen Bild, der einst mächtigste Mann der Welt, der nicht mehr alleine in die Badewanne kommt und dann mit einem Seilzug da reingehoben werden muss. Und dann ist er nackt, alt, blutend, faltig, dick und in seiner ganzen Hässlichkeit sehr, sehr beeindruckend. Und dann endet das Buch mit dem Tod dieses Menschen nach dem letzten Bad, in dieser Nacht, nach der letzten Flasche Laudanum. Und dazwischen erlebt Karl eben seine Reise nach Laredo. Und da passiert eine ganze Menge. Nicht? Es warten Pferde in der Nacht, es gibt eine Schießerei, es gibt eine schöne nackte Frau, der man helfen kann, ein geheimnisvolles Dorf, eine mysteriöse Gaststätte. Das ist ein Abenteuerroman, so liest es sich. Das ist sehr, sehr unterhaltsam, das ist ja nicht das Schlechteste. Aber es ist vor allen Dingen deshalb so abenteuerlich und so klug, weil diese Reise eigentlich eine Reise ins Innere ist. Es ist, die Suche gilt eigentlich der einfachsten Frage, mit der wir uns alle immer beschäftigen, wer bin ich? Und man bekommt Mitleid am Schluss mit Karl V., weil er die Antwort auf diese Frage nur kurz vor seinem Tod findet und dann auch nur im Traum, ich bin, was ich für andere bin. Das wusste er vorher nicht. Wenn man unbedingt will, kann man das auch als politische Parabel lesen, irgendwie auf Ende der Macht, Leute, die freiwillig aufhören, weiß ich nicht, Papst Benedikt, Angela Merkel, keine Ahnung. Das sind aber so Betriebsfunktionalisierungen, die brauche ich gar nicht. Ich empfehle allen Leuten, dieses Buch so zu lesen, wie ich es gelesen habe, einfach als Stück wunderbare Literatur.
Also, ich lese ja Arno Geiger nur gegen Bezahlung. Und ich habe das letzte Buch von Arno Geiger gegen Bezahlung für diese Sendung gelesen. Es war eine furchtbare Orgie von Plattitüden und Kitsch. Also habe ich natürlich einen Horror gehabt, das nur schon aufzuklappen und dachte, es wird wieder ganz schrecklich werden. Und ich wurde enttäuscht. Es war gar nicht so schrecklich. Ich finde die Idee, die ich vielleicht ein bisschen anders fassen würde, die in dieses Buch behandelt, interessant. Nämlich die Idee, wie wirken sich eigentlich Statuszuschreibungen, die von außen vorgenommen werden, das wird an verschiedenen Figuren, nicht nur an diesem Karl, sondern an verschiedenen Figuren gezeigt, auf das Selbstgefühl, auf die Wahrnehmung seines Platzes in der Welt aus. Das finde ich eine sehr interessante, universell gültige Idee.
Das ist ein sehr intellektueller Zugang jetzt.
Ja, so bin ich. Ja. Ich bin halt nicht so rührselig und bin glücklich. Nein, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, ist doch schön, dass wir hier so zwei Extreme einer Skala am Tisch haben. Ja. Jedenfalls finde ich auch, dieser Karl hat mir auch gefallen, dass der so hässlich ist und so melancholisch und auch ein bisschen grummelig, aber irgendwie auch menschlich. Nur beim Menschlichen wird es dann halt bei Herrn Geiger sofort wieder auch ein bisschen problematisch, weil dann kommen dann halt diese ganzen Sätze wie, ja, so war nun also das Leben und so war es nun also. Und dann treten wir diese wahnsinnig pittoreske Reise an, wo dann auch ganz viel pittoreskes Personal kommt und das wird immer mehr wie so eine Netflix-Serie und so und das kann man auch noch alles irgendwie so hinnehmen. Aber dann werfe ich ihm wirklich vor, dass er eine große Chance einfach vergibt und das ist dann dafür verantwortlich, meines Erachtens, dass nach der Lektüre auch außer vielleicht einem schönen Gefühl nicht mehr sehr viel übrig bleibt, nämlich diese Konfrontation mit einer ganz anderen Figur, mit dem jungen Mann, der aus einer benachteiligten Volksgruppe kommt und irgendwie versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Das wäre also eine großartige Möglichkeit gewesen, gerade im Kontrast mit diesem privilegierten Kaiser zu zeigen, was sind universelle menschliche Ansprüche an sich selbst, was sind Sehnsüchte, was sind Wünsche und was macht Herr Geiger? Er lässt ihn draufgehen und schreibt dann, ja, seltsam, für einige ist plötzlich alles zu Ende, andere machen einfach weiter. Und dann lese ich das so und denke so, naja, also es wäre nicht seltsam, wenn das ein besseres Buch wäre, würde vielleicht eine Idee dazu kommen, warum das so ist. Insofern also, auch wieder nicht so super.
Also, ich finde nicht nur, dass das ein gutes Buch ist, ich finde es ein großartiges Buch.
Das war mir klar.
Ja?
Das habe ich von Anfang an gewusst.
Immerhin hat er nicht gesagt, das habe ich befürchtet. Das hat er immerhin nicht gesagt.
Weil es ist für mich wirklich ein Buch, was mit den absoluten existenziellen Situationen des Lebens. Mhm. Das tut mir leid, sowas gibt es.
Auf dem Niveau eines Abreißkalenders.
Auch wenn Sie das nur gegen Bezahlung wahrnehmen wollen.
Nein, ich nehme die Situation wahr. Ich frage einfach, welches Niveau. Ja. Nein, würde ich immer unterschreiben.
Hier geht es um große Dinge. Hier geht es um letzte Augenblicke. Hier geht es ums Sterben. Hier geht es ums Abschiednehmen. Hier geht es nicht nur darum, dass man irgendwelche Ämter nicht mehr hat. Nein, hier geht es wirklich darum, was ist, wenn der Mensch nichts mehr ist, wenn er nackt ist, wenn er also wirklich fast vorm Tod steht. Und das ist ja hier diese Situation. Ein Mensch hat alles hinter sich gelassen, hat sich zum Sterben zurückgezogen und will noch mal wissen, wer bin ich, nachdem all diese Verkleidungen weg sind. Nachdem ich nicht nur dieser große König nicht mehr bin, sondern nichts mehr bin. Nachdem ich auch gar auf nichts mehr stehe.
Genau, Frau Ramsch. Was ist dann?
Für diese Fragen bin ich mehr als empfänglich. Diese Ursituation, das ist ja auch Camus, der Fremde, ich bin alleine in der Wüste. Ja, also wirklich Fragen, die sich eben nicht mehr auflösen lassen durch Netflix-Elemente oder sonst was. Und das Tolle ist eben, dass es keine Lösung natürlich gibt. Er ist ja kein Priester, er ist ja wirklich Schriftsteller. Aber er lässt diesen alten Mann am Schluss sterben. Und das muss ich wirklich sagen, das ist eine der ergreifendsten Sterbeszenen, die ich überhaupt
gibt. Die ist super pathetisch.
Die es überhaupt gibt.
Also ich bin, glaube ich, hier irgendwo so zwischen den Fronten. Also mir ging es erstmal ähnlich wie Ihnen. Also ich fand die Papiersammeltonne Autofiktion auch ein problematisches Buch, fand das deutlich, deutlich, deutlich besser. Also auch nicht zuletzt deshalb, was Sie, Frau Radisch, beschrieben haben, dass natürlich diese Ars Moriendi, also diese Kunst des Sterbens, die ja da gewissermaßen dahinter steht die ganze Zeit, dass das natürlich toll ist, dass ein Autor das überhaupt macht. Also nicht so der Zeitgeist, wo man sagt, eigentlich will man topfit bis 85 und dann Herzinfarkt auf dem Golfplatz. Das ist ja irgendwie der Traum. Sondern zu sagen, nein, der will, also der stirbt bewusst und er will dieses, was man Sterben nennt und was wir alle nicht wollen, nochmal nutzen, wie Sie geschrieben haben, um letzte Klarheit zu kriegen. Wo es mir dann schon eher ging, wie Ihnen, Herr Tingler, ich dachte, ja, und dann reiten Sie über diese Hochebene. Und ich habe gewettet, wann kommt die erste Windmühle? Und siehe da, es kommen die dunkelrote Windmühlen. Dann auch so, wie dieser der Körper des Kaisers beschrieben wird, das ist schon toll. Aber wo ich auch dachte, ja, da hat halt jemand nicht den Tizian, der den echten Karl gemalt hat, sondern hat ein bisschen viel Caravaggio geguckt. So, dieses Chiaroscuro und dann treten die Adern hervor. Also ich fand dann vieles eben doch auch erwartbar und habe natürlich ein bisschen gedacht, wieso heißt das Buch eigentlich nicht Der alte König in seinem Exil, was Arno Geiger vor ein paar Jahren über seinen dementen Vater, also das ist offensichtlich ein ganz tiefes Thema, ich musste aber auch sehr eben an das von mir extrem geschätzte frühere Buch von Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil, denken.
Ja.
Das Einzige, was mich an dem Buch gestört hat, ist, weiß nicht, wie detailliert wir jetzt über solche Sachen reden wollen, aber erstens hätte es länger sein können.
Oh Gott, bitte nicht.
Doch. Weil es fehlt nämlich zum Beispiel die Natur fast völlig. Und das finde ich schade, weil die Leute bewegen sich ja durch Spanien.
Doch, diese Netflix-Natur. Es gibt immer diese Netflix-Natur, so knorrige Bäumchen und quakende
Frösche. Ja, aber das reicht mir aber nicht.
Also, ich hätte sozusagen, so sieht's aus bei Herrn Geiger.
Ich hätte gerne mehr sozusagen Widerspiel zwischen dieser kleinen Reisegruppe und dieser natürlichen Umgebung gehabt. Und ein Name ist hier noch gar nicht gefallen, das ist der seines Sohnes, ja. Der auf dieser Reise ihn ja begleitet. Der weiß aber gar nicht, dass der Alte sein Vater ist, dieser Geronimo.
Illegitimer Sohn.
Von dem wird häufig dann ja auch gesagt, er wird später einen anderen Namen haben. Das macht Geiger vielleicht ein, zweimal zu oft, damit wir alle nachschlagen, wer ist denn das? Aha, das ist Don Juan de Austria, der Held von Lepanto, also eine bedeutende historische Figur sozusagen, die hier so en passant eingeführt wird. Und zwischen diesen beiden ist, ehrlich gesagt, das ist wirklich ein ganz besonders schöner, anrührender Aspekt in dem Buch, sozusagen dieses so ein Vater-Sohn-Verhältnis, ohne dass das so richtig ausgesprochen wird. Das hat mir wirklich ganz besonders gut gefallen.
Also der Junge weiß ja gar nicht, dass es sein Vater ist. Eben. Außerdem redet dieser Junge auch nicht wie ein 11-jähriger Junge. Der redet wie ein 28-jähriger Beichtvater.
Nun wissen wir beide nicht, wie 11-jährige Jungen im 16. Jahrhundert
gesprochen haben. Jedenfalls nicht auf einem Niveau der metaphysischen Reflexion wie hier in diesem Buch. Würde ich mal wagen zu behaupten.
Vielleicht war der einfach besonders begabt und intelligent.
Ja, vielleicht.
Ja, dann schauen wir mal, wie begabt und intelligent es weitergeht.
Ach so, mit mir, oder wie?
Ja.
Also, ich fange mal an mit Herrn Schimmelbusch und dem Karma. Das ist das Buch. Ich habe ja so maximal 2 Minuten, um das zu präsentieren. Das sollte eigentlich ganz gut reichen, denn dieses Buch hat überhaupt gar keine Handlung. Es ist mehr eine Art von Psychogramm einer bestimmten Gesellschaftsschicht, hier repräsentiert durch Führungskräfte eines fiktiven Technologiekonzerns. Und wir sind Zeuge, wie diese Elite im Jahre 2033, also in einer nahen Zukunft, in den luxuriösen Ruhestand oder Vorruhestand entlassen wird. Und das Ganze soll so eine Art dystopisches Sittenbild abgeben einer Gesellschaft, die halt mehr und mehr eigentlich von diesem Technologiekonzern mit seinen Apps und digitalen Angeboten durchdrungen wird. Und ich habe also an diesem Buch eine Sache sehr interessant gefunden, und das ist die geschilderte Gleichzeitigkeit von Verfeinerung und Verrohung in diesem Milieu. Also auf der einen Seite haben wir ganz sublime, digital vermittelte Konsum- und Kulturerlebnisse. Und auf der anderen Seite haben wir ein ganz brachiales, vormodernes, möchte man eigentlich sagen, Bewerten von Leben, von Menschen und auch ein Hierarchisieren von Menschen und von Leben. Das ist interessant, macht aber noch keinen Gesellschaftsroman. Das zweite Interessante an dem Buch ist eigentlich, finde ich, sein drastisches Scheitern. Im Grunde haben wir weder Gesellschaft noch Roman hier. Wir haben Hauptfiguren, so 6 oder 7, die alle in der gleichen Diktion reden wie die Erzählstimme. Und das ist ein durchgehender Ton der Verächtlichkeit. Und Verächtlichkeit lässt nun mal einfach keine Ambivalenz zu. Und jede gelingende Gesellschaftsprosa braucht Ambivalenz, wenn Sie mich fragen. Also was wir hier haben im Grunde, ist das so 6, 7 Mal Magda Goebbels. Und es passiert absolut nichts.
Sie sagen, das sei ein Gesellschaftsroman.
Das will einer sein.
Das weiß ich nicht. Ich würde sofort entgegnen, dass es also für mich eine Satire ist. Ja, das ist eine Satire, die parodiert.
Aber auch Satire braucht Ambivalenz.
Die parodiert sehr intensiv einen durchaus existierenden Managerton, den jetzt wir vielleicht nicht so bis ins Letzte kennen, den es aber gibt. Also er parodiert und im Grunde intensiviert, heißt das in dem Fall, einen Ton, den es in der Tech-Branche wahrscheinlich gibt oder den es überhaupt in solchen großen Konzernen gibt, wo man ja in einem Jargon zu sprechen gelernt hat, in einem Verkaufsjargon. Und Sie haben völlig recht, es wird ja aus verschiedenen Figurenperspektiven erzählt, und diese Figuren, da sie alle Angestellte dieses Konzerns sind, haben sie diesen Jargon natürlich auch alle drauf. Das ist zunächst mal wenig überraschend.
Aber der Kellner am Schluss redet auch so.
Die künstliche Intelligenz redet auch so. Die Erzählstimme, die Tochter sein soll, redet auch so.
Die ganze Welt ist vergiftet von diesem Jargon. Und der wird aus satirischen Gründen, das möchte ich doch dem Autor unterstellen, wird der auf die Spitze getrieben. Ah. Da ist natürlich Das ist natürlich eine Art Dystopie. So schlimm wird es in 10 Jahren sein, wenn das mit der Tech-Branche, wenn das mit diesen ganzen Spielereien, also Sie haben das ja gar nicht bis in die schlimmen Einzelheiten erzählt, also dass die Leute ihren Popo jetzt ganz mit ganz besonderen Wasserspülungen irgendwie versorgt bekommen, dass man irgendwie, ich weiß nicht, spiritual wellness bekommt. Und es ist ja,
das ist ja auch keine erzählerische Ökonomie. Es gibt überhaupt
der
keine,
leidende Herr Augstein.
Ja, der leidende Herr Augstein.
Ich würde auch gerne was sagen. Also ich finde, dass der Stoff ist bei dem Buch gar nicht das Problem. Ich finde auch, das Satirische ist nicht das Problem.
Das
und auch diese komischen, dieses Wortgedonner ist ja auch kein Problem. Ich habe mir ein paar Stellen hier aufgeschrieben. Wenn Sie wollen, kann ich vorlesen.
Bitte nicht.
Ganz, ganz schrecklich. Das Problem ist, es ist halt als Roman untauglich. Also Ray Bradbury, von dem ich alles gelesen habe, der wirklich ganz tolles, hätte daraus einfach eine 25-Seiten-Geschichte geschrieben. Und die wäre echt super gewesen und lustig. Und dann hätte man genau verstanden, worum es geht. Man hätte gesagt, eine klasse Geschichte.
Das meine ich mit null Ökonomie.
So. Es ist sozusagen, als Roman funktioniert das einfach nicht, weil es einem auf die Dauer, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so, geht es einem so wahnsinnig auf die Nerven.
Ja, man will diesen genau Unsinn so ist es.
Dieser, dieser
genau
Ton, so ist es. Dieser Ton geht einem ja auf die Nerven.
Es ist ja sozusagen, man hat das dann irgendwann verstanden und dann ist auch mal gut. Und dann habe ich jetzt auch, ich lese ja auch immer Rezensionen, Feuilleton und so, ist ja wichtig auch zu lesen. Was schreiben andere Leute darüber? Es ist also der deutsche Uelbeck. I don't know. Das ist es eben nicht. Es ist eben nicht der deutsche Uelbeck.
Also, es ist auch nicht der deutsche Dave Eggers. Also, weil es, ich meine, wie plausibel diese Dystopie ist, aber das ist wahrscheinlich schon Teil der Satire, das ist natürlich völlig lächerlich.
Ja,
ja. Dass ein irres digitales Startup-Unternehmen in Deutschland entstehen soll, ist wahrscheinlich Teil der Satire.
Aber ganz kurz, darf ich einfach eine Verständnisfrage stellen, weil ich check es einfach nicht. Oder wir dürfen spoilern oder wir dürfen nicht spoilern?
Sagen, bei dem Buch ist es auch spoilern, ja.
Also am Schluss bringt ja die künstliche Intelligenz diese ganzen Leute um.
Tut sie das?
Was? Das habe ich das
auch nicht gelesen.
Die sind doch alle tot.
Nein,
das aber die Geheimschluss, die Pointe ist doch, dass es die Tochter ist, oder nicht? Hat das noch jemand so gelesen?
Also die KI, angeblich ist die Erzählerin die KI-Tochter?
Jedenfalls die Tochter von diesem Programm. Aber das ist ja auch alles egal.
Also angeblich ist der ganze Roman aus der Perspektive einer KI. Also das
schwer zu sagen.
Wenn es gute Ideen gibt, gehen sie unter. Sie gehen unter in diesem Mahlstrom von dieser
Diktion. Ich würde gerne einen Gedanken aufgreifen, den wir vorhin hatten. Und zwar, also Frau Radisch, Sie haben ja gesagt, Sie verstehen bei Frau Bouchon nicht, warum dieses Buch geschrieben ist. Ich verstehe bei diesem Buch nicht, warum es geschrieben ist.
Das kann ich Ihnen erklären.
Doch, ich glaube, das kann ich Ihnen auch erklären.
Also, weil, was ist das?
Zwei Anwärter melden sich.
Ich will keinen von beiden hören.
Also, ist das Masochismus? Also ist da jemand...
Von wem?
Des Autors. Also gibt es da jemanden, der sozusagen das, was er am allerwenigsten erträgt und was er verachtet und was er nicht aushält, der so... Also wir kriegen 100, 300 Seiten Bullshit-Kaskaden geliefert und das tut sich der Autor selber an. Oder ist es eben das läppische Gefühl, was Besseres zu sein, also die Verachtung, ich erhebe mich über diese Klasse, indem ich meinen ganzen Ekel vor dieser Klasse
mal auskotze. Und ich kenne mich aus, das ist auch
oder
wichtig.
Ist eben, und dann wäre es ein interessantes Buch, da bin ich mir aber nicht sicher. Oder hat es was Subtiles, Exorzismushaftes? Eben, weil der Autor war ja ein paar Jahre in der Finanzbranche.
Ich melde mich.
Satz noch zu Ende. Also, dann muss das aber anders geschrieben sein.
Warum?
Finde ich. Also wenn der... Weil dieser Autor so gottverdammt erhaben und dieser permanente Distanziergeist.
Der Autor kann nicht
so
mal zwei verschiedene Charaktere zeichnen.
Von irgendwie. Also wenn der lächerlich. Autor den Verdacht hat, scheiße, ich beschreibe mich selber in diesen Figuren, dann ist dieses Buch, glaube ich, also dann wäre es interessant. Das tut es aber nicht aus meiner Lektüre.
Also man muss ja sagen, dass die Figuren, aus deren Perspektive hier erzählt wird, die haben sich ja zu Tode gesiegt. Die sind ja rausgeschmissen worden aus diesem System.
Weil sie alles automatisiert haben.
Deren Profiteure sie sind, genau. Sogar deren Erfinder sie sind. Die sind draußen. Und die entwickeln, und da würde ich dem Buch schon Kredit geben, die entwickeln eine Sehnsucht nach der Welt von gestern. Ganz speziell der Mastermind dieses Unternehmens, Joachim, der am Ende in seiner Lammfelljacke irgendwie durch den Wald irrt.
Er ist tot, er ist aber erfroren.
Und dann in ein Gasthaus kommt und dann da die andere Futter. Also die sehnen sich
tot. Wollten Sie nicht sagen, warum das Buch geschrieben wurde?
Ja, aus der aus der Sehnsucht, das glaube ich.
Nach gestern oder wie?
Nach unserer Welt.
Make Deutschland great again.
Oh, nein, unserer Welt, die noch analog ist, wo es noch Eltern gab, die Edelfedern waren, die Krankenschwester waren, die noch mit der Wirklichkeit zu tun hatten. Ich glaube wirklich, dass am Ende...
Deswegen müssen wir 300 plus Seiten von diesem Zeug lesen für die Sehnsucht nach gestern.
Dass am Ende des Tages hier wirklich eine Trauer ist. Dass also unter dieser ganzen, ich gebe es zu, nervtötenden Parodie, unter diesem
nervtötenden
Jargon eine Trauer ist, eine Melancholie, die, glaube ich, rausgelesen ist.
Eine Sache haben wir noch nicht gesagt, das Deutschtümmel, das spielt eine ganz große Rolle, dass sie immer so deutsch sind und so. Und das ist wahr, sind das eben alles Faschisten. Und eigentlich hat der Deutsche praktisch, selbst wenn der Deutsche modern und digitalisiert ist,
ist er immer noch ein Nazi.
Dann ist er erst recht wieder ein Nazi sozusagen. Das ist halt ein moderner, ein digitalisierter Nazi und so. Und auch das geht mir ein bisschen auf den Sack.
Das sind doch alles nur so Abhakungen, so Häkchen von so Topics, die man auch überall
schon... Ich fürchte, dieses Buch ist geschrieben, Entschuldigung, es ist geschrieben für die Kritiker und für die Leute, die sagen, jetzt haben wir endlich einen deutschen Zukunftsroman. Wir haben endlich einen Roman, wo sozusagen wir uns mit der KI beschäftigen und das auch noch verbinden mit der deutschen Geschichte. Es ist so ein Literaturproduktionsbuch. Und das finde ich das Schlimmste eigentlich, was man
Und es steht sich selber im Wege, es sabotiert sich selbst. Ich finde, es hat ja durchaus einige Aspekte, die interessant sind oder auch gut. Ich finde zum Beispiel, dass die beiden, es gibt ja diese künstliche Intelligenz Dieter, die der Hausmeister ist, und Diana, die die Therapeutin ist quasi. Und dann fangen die miteinander an zu kommunizieren und das könnte eigentlich ja sogar noch irgendwie ganz erhellend und unterhaltsam, wenn es nicht durch diesen Mahlstrom von dieser Sprache, wo irgendwie man das Gefühl hat, jemand aus einer deutschen Werbeagentur macht einen Comedy-Abend im Pro-Seminar, völlig zermalmt wird.
Ich bedanke mich. Ganz herzlich, weil wir sind am Ende mit unserem Latein und vor allem auch mit unserer Zeit. Philipp Dingler, Iris Radisch, Jakob Augstein, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch fürs Zuschauen, Zuhören. In Frankfurt ist nächsten Monat die Buchmesse. Und mittlerweile ist es ja schon gute Tradition, dass wir dort ein Quartett mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen. Wenn Sie also den Eindruck haben, so klug über Bücher reden wie die hier, das kann ich noch allemal, dann bewerben Sie sich. Die Website, auf der Sie alle relevanten Informationen finden, wird hier im Bild eingeblendet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann bald schon in Frankfurt. Das würde mich freuen. Das nächste literarische Quartett können Sie in schon 4 Wochen sehen. Und bis dahin sage ich Ihnen, bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.